einfach um da nochmal ein bisschen mehr Intensität auf das Thema zu bringen. Das hat in ein, zwei Fällen auch sehr gut geklappt. Also insofern ist das jetzt auch nicht schwarz oder weiß, und es gibt für bestimmte Situationen auch immer einen Vorteil, auch mit einem externen Vermarkter zusammenzuarbeiten.
Für uns ist es gegenwärtig sicherlich der richtige Weg, überwiegend die Eigenvermarktung zu machen, aber wie gesagt, rechtebezogen, fallweise bezogen, dann auch mit Partnern zusammenzuarbeiten.
Also punktuelle Kooperation ist auf jeden Fall etwas, was sogar gezielt vorangetrieben wird.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute eine Premiere, denn wir sind mit den gleichen Köpfen und Stories aus dem letzten Podcast-Teil wieder online. Das heißt, wir haben, wie ich euch erzählt habe, in der letzten Woche unsere Aufnahme, die wir mit Michael und Jan geführt haben, haben wir einmal in zwei Teile geteilt, weil wir einfach von beiden so viel Infos, so viel Input bekommen haben, dass daraus über anderthalb Stunden Aufnahme geworden ist, die wir jetzt einmal in zwei Hälften geteilt haben. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, schaltet gern ein. Letzte Woche gab es den Teil 1 des Interviews mit Michael und Jan. Und beide haben darüber gesprochen, wie es in ihren jeweiligen Vereinen in der Vermarktungsstruktur vor dem Wechsel zur Eigenvermarktung aussah, wie es dann mit dem Wechsel zur Eigenvermarktung sich entwickelt hat, welche Herausforderungen damit einhergingen und welche Entwicklungen das auch vor allen Dingen innerhalb des Vereins mit sich gebracht hat. Und heute wollen wir eintauchen in die Übersicht einmal, mit welchen Vermarktungsmodellen, welchen Kooperationsmodellen kann dann ein Unternehmen, ein Verein zusammenarbeiten, trotz der Eigenvermarktung mit Vermarktern, und wie kann das gelingen und auf welche Prioritäten werden da Wert gelegt? Welche Entwicklung nimmt eigentlich gerade der Markt, der Sportmarkt, Basketball, Fußball insbesondere, denn gerade was die Zusammenarbeit mit Vermarktern angeht? Und wie sieht eigentlich denn die weitere Perspektive für beide aus? Und vor allen Dingen für den Sport in Deutschland und der Möglichkeit, dann auch die Unternehmen dafür zu begeistern aus. Also wieder vollgepackte Folge, nicht zu viel versprochen, spannender Einblick in diese Folge, in dieses Business der beiden. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Hört rein und genießt den zweiten Teil. Also dieses, was das mit einer Organisation, einem Verein macht, das durfte ich dann ja auch selber beim VfB Bochum miterleben, wo wir den Schritt ja auch gemacht haben und das mit Sicherheit auch eine ganze Menge mit dem Verein gemacht hat. Auch da haben wir eigene Mitarbeiter aufgebaut. Das, was ich aber häufig höre von Organisationen, die sich mit Vermarktern beschäftigen, ist so, nun, die bringen ja auch ihr Netzwerk mit und ihre nationalen, Klammer auf, internationalen Kunden, die sind dann ja auch für mich da. So, wie ist denn das als Basketballverein? Wie viel internationale oder nationale Netzwerkkunden ist denn so ein Vermarkter in der Lage mitzubringen? Und wie ist das bei einem, auch wenn du sagst, etablierter Zweitligist war das Ziel, aber mehr so ein zwischen den Welten hast du es genannt, zwischen Dritter und Zweiter und ab und zu mal oben anschnuppern, Fußball-Bundesligist. Also wie ist da denn diese Aussage zu betrachten? Auch da spiele ich einfach den Ball mal wieder in die Runde, wer auch immer den nimmt.
Also es ist ja auch nicht so, also wir arbeiten aktuell auch mit externen Vermarktern zusammen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir da komplett uns dem verschließen. Es hat bei uns auf jeden Fall auch damit zu tun, dass wir im Moment noch nicht so aufgestellt sind, wie wir gerne aufgestellt sein möchten von der Kapazität her, weswegen wir auch an der einen oder anderen Stelle auch für gezielte Pakete mit externen zusammenarbeiten, einfach um da nochmal ein bisschen mehr Intensität auf das Thema zu bringen. Das hat in ein, zwei Fällen auch sehr gut geklappt. Also insofern ist das jetzt auch nicht schwarz oder weiß, und es gibt für bestimmte Situationen auch immer ein Vorteil, auch mit einem externen Vermarkter zusammenzuarbeiten. Was für uns aber wichtig ist, ist dieses exklusive Vermarktungsrecht, dass das wirklich bei uns liegt und wir letztendlich auch sagen können, so soll es sein und so soll es nicht sein. Und da sind wir aber auch gerade mit, Hamburg ist ja auch bekannt für einen großen Vermarkter, mit dem wir auch in engen Austausch Insofern macht das schon Sinn, für bestimmte Sachen das auch sich von außen Unterstützung zu holen. So handhaben wir das zumindest.
Kann ich auch nur unterstreichen. Auch da ist es so, wir haben uns zwar von Infront getrennt, was den Exklusivvermarktungsvertrag oder die klassische Fremdvermarktung betrifft, aber fallweise rechtebezogen arbeiten wir natürlich weiter mit Infront zusammen. Auch hier, man muss ja, da bin ich dann vielleicht theoretisch zu sehr angehaucht, es ist ja eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung mit allen Parametern, die auch bei klassischen Make-or-Buy-Entscheidungen zu ziehen sind. Und hier ist es eben so, dass mit Blick beispielsweise bei uns auf das Thema Ausrüsterpartnerschaft, wir weiterhin sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut mit Infront gemeinsam agieren. Weil so eine Ausrüsterpartnerschaft ist für uns ein Thema, was hoffentlich nur alle 5 oder alle 10 Jahre mal auf den Tisch kommt. Das heißt, wir können und wir sollten gar nicht die Kompetenzen vorhalten, die es eben dafür braucht, das zu realisieren. Oder auch ein Netzwerk vorhalten, was es dann alle 5 bis 10 Jahre braucht. Genauso wie beispielsweise das Thema der großen Rechte, wenn es um Namensrechte ginge, bei denen es bei uns jetzt nicht geht, aber beispielsweise das Trikotrecht, wo man natürlich sagen kann, es gibt immer das Suchfeld um den Kirchturm herum bei uns in der Region Osnabrück. Aber natürlich macht es Sinn, fallweise dann auch das Suchfeld zu erhöhen, wo man eben anhand von bestimmten Branchenpartnern dann noch mal anders gucken kann. Und das können natürlich die Agenturen, die hier auch deutschlandweit mit einem großen Netzwerk unterwegs sind, deutlich besser realisieren als wir. Genau wie diese beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind da natürlich auch Beispiele, die in einem ja eher Projektvertrieb zu betrachten sind, wo man sagen muss, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Zeitspanne von 2, 3 Monaten, wo es darum geht, einen Hauptsponsordeal zu realisieren. Und da muss ich eben auch meine gesamten personellen Ressourcen auf diesen Deal realisieren und allokieren. Und das kann eine große Agentur natürlich realisieren. Bei uns würde viele andere Dinge liegen bleiben. Also von daher spricht vieles dafür, das Ganze dann fallweise anders zu machen. Und wenn ich dann weiterdenke und deswegen jetzt mal die Perspektive eines vielleicht auch dann etablierten Erstligisten im Fußball nehme, natürlich spielt der internationale Markt da eine große Rolle, wo es ja auch dann ja, marktbezogene Partnerschaften gibt, dann kann es natürlich gar nicht möglich sein, dass jeder Erstligist 37 Büros weltweit offen hat und in China, in Hongkong, in Indien und in den USA einen eigenen Vertriebsstamm aufbaut. Das wäre eben auch ökonomisch unsinnig. Und von daher ist das natürlich etwas, wo die großen Agenturen Riesenvorteile haben, Netzwerke haben, Ressourcen haben, die sie einsetzen können. Das auf jeden Fall. Und das Letzte, das darf man nicht vergessen. Jetzt bin ich eher quasi ein Loblied auf Agenturen singend, aber auch durchaus aus Überzeugung an der Stelle. Und natürlich ist es so, dass man immer auch aufpassen muss, wenn man im Vertrieb unterwegs ist, in seinem Kirchturm unterwegs ist. Man muss sich auch immer wieder öffnen für neue Impulse, für neue Entwicklungen. Und das können natürlich große, dann auch international tätige Agenturen viel, viel besser, weil sie da eben wiederum auch ihre Managementressourcen entsprechend allokieren können, bestimmten Trends viel, viel früher hinterhergehen können, um sie dann eben auch an andere Akteure in der Branche distribuieren zu können. Also von daher nochmal, ich glaube, es geht nicht darum, das eine ist besser als das andere. Es gibt immer fallweise Betrachtungsaspekte, die zu berücksichtigen sind. Für uns ist es gegenwärtig sicherlich der richtige Weg, überwiegend die Eigenvermarktung zu machen, aber wie gesagt, rechtebezogen, fallweise bezogen, dann auch mit Partnern zusammen zu agieren.
Also punktuelle Kooperation, habe ich so mitgenommen, ist auf jeden Fall etwas, was nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern ganz im Gegenteil, sogar gezielt vorangetrieben wird. Es sind alles Maßnahmen, um den Sport weiter zu professionalisieren, weiter zusätzliche Gelder in den Sport zu holen und daher völlig unterstützenswert. Und da geht es nicht um Gegeneinander oder was ist die bessere, wer hat den besseren Vertrieb, sondern geht es darum, wie kriegen wir möglichst viel Kohle in den Sport und in die Organisationen im Sport. Das finde ich sehr gut. Ist noch nicht das Schlusswort, aber finde ich schon mal sehr gut. Jetzt haben wir Also haben wir uns, meine Kollegin hatte mir noch eine schöne Notiz gemacht, wenn man jetzt so vor dieser Entscheidung steht und wir sind jetzt so im Frühjahr 2023, so die letzten Entscheidungen, weiß nicht, wann das jeweils bei euch der Fall war, aber letzten Entscheidungen, wir machen das jetzt, wir bauen das jetzt selber auf. Und was ist denn da so die allergrößte Herausforderung, die auf einen dazukommt, wo man sagt, Alter, wie haben wir das denn jetzt zu lösen? Und vor allen Dingen, mit welcher Überraschung wart ihr konfrontiert, wo ihr sagt, oh shit, da haben wir gar nicht dran gedacht. Gab's das? Guckt euch mal beide an, ihr guckt in die Luft. Michael, bei dir kann ich mir vorstellen, war dieser Prozess ein Stückchen länger, weil ihr musstet über einen Ausstieg, also dieser Entscheidungsprozess war ein bisschen länger, weil ihr müsstet über ein Ausstiegsszenario sogar verhandeln. Daher die Frage einmal an dich zuerst gerichtet, was war so die größte Herausforderung, vor der du dann standst und sagtest, boah, da muss ich mich jetzt echt drum kümmern. Und welches war die größte Überraschung, vor der du standest? Also, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ja, in der Tat. Ich glaube, dadurch, dass wir eben sehr partnerschaftlich mit Infront in die Gespräche gegangen sind, ich hatte da recht früh einfach mal auch platziert bei den Kollegen, dass ich das durchaus auf den Prüfstand stellen wollen würde, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann haben wir uns halt auf den Weg gemacht und haben eruiert, welche Wege der zukünftigen Zusammenarbeit oder welche Wege der vielleicht weniger intensiven zukünftigen Zusammenarbeit können wir gehen. Und deswegen war es relativ klar und lange vorbereitet, wie das geht. Ich glaube, dass zwei oder drei Aspekte am Anfang die wichtigsten waren, für uns zumindest. Das eine ist natürlich die Frage nach der personellen Ausstattung und auch der personellen Konstellation. Denn die Frage könnte ja auch da sein oder eine Möglichkeit hätte ja auch sein können, dass man sagt, okay, wir trennen uns von Infront. Ab dem 1.7. macht es komplett der VfL Osnabrück alleine. Und es kommt auch zu einem hundertprozentigen personellen Bruch. Und das wäre etwas, was, glaube ich, nicht gesund gewesen wäre. Denn wir reden über B2B-Vermarktung. Das ist immer noch glücklicherweise immer noch ein sehr personelles Geschäft. Das heißt, die Partner, die wir haben, sind zwar an den VfL Osnabrück gebunden, werden aber eben durch unsere Kollegen betreut, sehr, sehr persönlich betreut. Und deswegen sind natürlich die Personen, die diese Betreuung übernehmen, bislang bei Infront tätig, bei uns 3 von 4 zukünftig oder aktuell dann jetzt beim Verein tätig, von ganz, ganz hoher Bedeutung. Deswegen war das Thema der personellen Konstellation für mich eigentlich die größte Management-Herausforderung, die es zu bewältigen gab und die wir glücklicherweise gut gelöst haben. Wie gesagt, wir hätten sogar alle 4 Kollegen übernommen. Dann wäre das gar kein Thema gewesen. So ist es so, dass eben ein Kollege gesagt hat, er will in der Infront-Welt bleiben, will da auch die nächsten Schritte machen. Deswegen lieben Gruß an Milan an der Stelle. Das ist ihm mehr als vergönnt. Und so konnten wir dann eben da neu überlegen, wer möglicherweise eben diesen Bereich dann auch verantwortet und haben da mit Nadine Benecke eine Kollegin gewinnen können, die eben das sehr, sehr gut jetzt in den Griff gekriegt hat, viele Dinge da in die Wege geleitet hat. Das ist so der erste große Punkt. Der zweite sind dann eben genau die Schnittstellen, die Management-Schnittstellen und dann aber auch ja die Harmonisierung der digitalen Welten, wenn wir so wollen. Also natürlich das Thema Infront hat auf der eigenen Datenbankbasis gearbeitet, haben ihr eigenes Management- oder CRM-Tool gehabt. Auch das galt es natürlich dann, die entsprechende Vertragshistorie, die entsprechenden Dinge in unsere Organisation zu übertragen, da dann auch entsprechende Systemunterstützung zu realisieren. Das waren eigentlich so die drei Bereiche, würde ich nennen wollen, die am herausforderndsten waren.
Gab es noch Überraschungen, wo du sagst, puh, damit, das hatte ich nicht auf dem Schirm?
Nö, eigentlich nicht. Aber möglicherweise war ich naiv oder ich bin immer noch blind. Sollte ich jetzt nicht arrogant anhören, aber nee, eine Überraschung eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht.
Und du sprichst ja auch am Eingangs, hast du gesagt, von Zufriedenheitsgewinnen. Das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt in der Quantität, in Zahlen gemessen wird, sondern das ist ja etwas, was jetzt erstmal sich danach anhört, dass da Verein, Umfeld, Partner, vielleicht Gesellschafter, Aufsichtsräte da gesagt haben, jo, das ist jetzt erstmal so ein genereller Wohlfühlfaktor, der gestiegen ist, Zufriedenheitsfaktor, der gestiegen ist.
Ja, genau. Es ist natürlich eine subjektive Einschätzung von mir, beziehungsweise das, was aus Gesprächen gespiegelt ist. Aber das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass der Wechsel sehr, sehr reibungslos funktioniert hat. Wie gesagt, auch durch eine personelle Konstanz, die wir hatten. Und dass trotzdem eben unsere Partner merken, wir sind noch näher dran. Wir machen Dinge vielleicht ein bisschen anders als vorher. Und das kommt sehr, sehr gut an. Also deswegen ist es überwiegend sicherlich positiv. Zugleich, auch das gehört sicherlich zur Wahrheit. Ja, ich habe jetzt Milan Bebersdorf an der Stelle gerade angesprochen. Milan hat das mit großer Leidenschaft für Infront über viele Jahre beim VfL Osnabrück gemacht, als Person dann natürlich auch gewirkt. Und natürlich gibt es da einige Partner, die von Milan betreut wurden, die eben auch immer noch sagen, Mensch, schade, dass Milan nicht da ist. Also das gibt es und es ist auch gut, dass es so ist. Ich finde, das hat Milan auch verdient. Wir aber genauso, glaube ich, heute sagen, es ist schade, dass Milan nicht mehr da ist, aber Nadine macht es auch hervorragend. Also das ist eigentlich das, was wünschenswert gewesen ist.
Das ist der erste Podcast, bei dem so viele Fremdnamen fallen, die nicht mit Teil sind. Also Arne, Milan, Nadine, ich markiere die alle hier in dem Post anschließend. Aber vielen Dank dir, Michael. Jan, ich habe von Überraschungen und Herausforderungen gesprochen. Welche fallen dir da ein?
Ja, glaube ich, auch wieder ähnlich gelagert. Ne? Muss man versuchen, dann zumindest so an ein, zwei konkreten Beispielen nochmal auch wiederzugeben, was ich bei uns so für Herausforderungen gestellt habe. Also ganz klar das Thema Personal. Wie gesagt, wir haben eine Person übernommen, hatten dann gerade auf der zweiten Stelle, die wir geschaffen hatten, auch am Anfang leider relativ schnell auch noch einen Wechsel gehabt, sodass da nicht so eine Konstanz direkt entstehen konnte. Das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, was herausfordernd war. Und sonst ging es auch insbesondere in diese ganze Thematik der Strukturen rein. Ne? Also es wurde ja schon genannt, so dieses CRM-System. Ne? Klar, hast du schon gewisse Daten, hast du Kontakte vorhanden, aber das jetzt erstmal einmal für alle Beteiligten so aufzubauen, dass das auch im täglichen Doing gut funktioniert. Und dann sind es aber auch viele kleine Geschichten gewesen, ne, wo wir grundsätzlich das Know-how schon bei uns hatten, aber auch erstmal Wege finden mussten, wie alle dann auch für diesen Bereich an einem Strang ziehen können. Also ich nenne da jetzt insbesondere das Thema Angebotserstellung, ne, das ist ein wichtiger Bereich, gerade wenn es jetzt auch darum geht, irgendwelche schönen Präsentationen zu bauen, Visualisierung zu machen etc. Haben wir alles in-house, aber erstmal so die Personen, die jetzt daran beteiligt sind, auch dazu bekommen, dass man da einen guten Workflow hat. Ne? Das war auf jeden Fall auch ein Thema und auch ein Stück weit auch so die Produkterstellung. Also was geben wir noch in die Vermarktung rein? Welche Themen können wir vielleicht auch mal neu denken, die bisher noch nicht so genutzt wurden? Das ist es im Wesentlichen. Ich glaube, für mich persönlich auch gerade noch so diese offene Position, die wir noch nicht besetzt haben, stellt im Moment noch eine Herausforderung dar, dass im Endeffekt jetzt drei Personen, die auch gut was anderes machen könnten, sage ich mal, da jetzt auch noch mit aushelfen, um diese eine Lücke zu füllen. Das soll sich aber auch möglichst bald ändern. Ich denke, dass wir dann auch noch weiterkommen, noch zufriedener sind, noch besser werden in dem Bereich. Was irgendwie überraschend war, ich glaube, so wirklich überraschend war es nicht. Was ich als sehr positiv wahrgenommen habe, ist, dass ich dann auch, also wir sind schon ein halbes Jahr früher in die Eigenvermarktung gegangen, also ein bisschen fließenden Übergang gehabt, nicht erst zur Saison 23/24, sondern schon in der Saison 23 letztendlich die Umstellung gemacht und haben dann auch Richtung Saisonende natürlich die Runde gedreht zu den Partnern. Auch der Kollege, der das jetzt bei uns macht, der war auch bei Modern Sports schon relativ neu, also der musste sich da auch erstmal weiter etablieren, aber das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich war auch viel mit bei Partnern, was auch nochmal spannend war, die noch besser kennenzulernen, weil gewisse Kontakte waren dann vorher doch nicht so intensiv, wie sie jetzt sind. Und das trägt auf jeden Fall auch dazu bei, dass man da Dinge vielleicht auch nochmal schneller auf kurzen Dienstweg klären kann, als das vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Und das macht es auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass man auch letztendlich sagen kann, ist ja nicht nur, klar geht es auch ums Geschäft und irgendwie die einen kriegen ja Leistung und die anderen sollen dafür bezahlen, aber das sind ja auch häufig viele spannende Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, mit denen man sich dann auch austauscht und auch häufig dann nicht nur über Basketball und auch nicht nur über deren Themen, sondern auch über andere Themen, die es dann gibt. Und das nehme ich auch auf jeden Fall als positiv wahr, dass wir, würde ich sagen, nicht nur von Unternehmensseite her tolle Partner haben, sondern das sind auch häufig dann spannende Menschen, die dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein positiver Gewinn, der dort entsteht. Und hoffe, dass diese Einschätzung und diese Wahrnehmung auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist das, glaube ich, ein Riesengewinn für beide Seiten auch.
Michael hat das schon so schön gesagt und das ist auch etwas, was ich voll unterstreichen möchte. Also auch selbst wenn es Business ist, wenn es Geschäfte sind, wenn es irgendwie Kommerz oder kommerzielle Vermarktung ist, es wird immer noch zwischen Menschen gemacht. Also der Sport hat das noch mal ein Stückchen mehr als alle anderen Business möglicherweise, dass hier Menschen mit Menschen agieren. Und daher hast du das wunderschön gesagt, Jan, dass da auch tolle Beziehungen nicht nur zu den Unternehmen, sondern auch zu den Menschen, die dazugehören, entstanden sind und das auch von euch so wahrgenommen wird.
Ja, und auch vielleicht nochmal eine Ergänzung, auch so die Begeisterung letztendlich für den Sport. Ne? Das ist ja auch, wenn man selber so in dem Bereich tätig ist und also mir persönlich mal klar, gucke ich immer noch gerne Basketballspiele so und das macht mir auch Spaß, aber wenn ich da am Spielfeldrand sitze, dann achte ich wahrscheinlich auf viele andere Dinge, die jetzt Leute, die dort aus anderen Gründen hinkommen, gar nicht sehen. Und das macht es jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, in manchen Fällen nicht unbedingt angenehmer, ein Spiel zu gucken, sagen wir mal so, aber dann wiederum auch mit den Leuten so mitzubekommen, wie die sich für diesen Sport auch begeistern können, für das Team, für das, was drumherum passiert, was für einen selbst dann zwischenzeitlich auch manchmal eher so, ja, dann wirklich auch eher Arbeit bedeutet und auch Herausforderungen bedeutet, als die vielen positiven Effekte, die das hat, trägt auf jeden Fall auch dazu bei, dann auch selber, ja, ein Stück weit auch diese Begeisterung wieder darüber zu sehen oder zurückzubekommen.
Vielleicht schafft es ja gegenseitig, euch mal einzuladen oder den jeweils anderen Sport zu verfolgen. Also vielleicht sehen wir dich mal, Jan, beim VfL Osnabrück und dich, Michael, hier bei uns in Hamburg bei den Towers. Das wäre uns ja allen zu wünschen, wenn ich dann dazwischen sitzen darf, zwischen euch beiden, fände ich es auch noch cool. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Ausblick machen, Jan. Es ist ja jetzt nicht so völlig üblich in dem Basketballsport, dass externe Vermarkter durch die Liga rauf und runter unterwegs sind. Ich glaube, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, haben die zuletzt die Basketballer aus München haben da auch eine Kooperation mit Sport 5 geschlossen. Aber ansonsten ist das in der Basketball-Bundesliga jetzt ja nicht so weit verbreitet, das Modell mit der Agentur- und Fremdvermarktung. Wart ihr jetzt so ein Exot oder habt ihr einfach nur einen konsequenten Schritt gemacht, wie die anderen das machen? Oder wie beurteilst du möglicherweise dann auch den Schritt der Bayern, jetzt diesen Schritt mit Sport 5 zusammenzugehen? Wie ist diese Konstellation Vermarkter in der BBL bei den Clubs da? Wie sehen die das? Wie ist da das Stimmungsbild darum herum?
Also erstmal so deine Einschätzung sehe ich genauso völlig richtig, dass im Vergleich zum Fußball jetzt erste Liga da viel, viel mehr Eigenvermarktung gemacht wird. Ich weiß gar nicht, wie das im Fußball ist. Also das, was ich so mitbekomme, so diesen bescheidenen Einblick, den ich da habe, ist schon, dass da auch, glaube ich, im Vergleich, weiß ich, vor vielleicht so 5 oder 10 Jahren auch die Eigenvermarktung schon auch mehr auf der Agenda ist, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Im Basketball liegt es, glaube ich, auch daran, dass jetzt, wie soll ich das sagen, vielleicht aus vermarkter Sicht auch die Vereine jetzt nicht so attraktiv sind, weil die Rechte, um die es da geht, ja einen deutlich geringeren Wert haben. Ne? Und auch aufgrund der im Vergleich zum Fußball wirklich nicht relevanten TV-Relevanz, die wir haben, auch eine ganz andere Ansprache benötigt, um Unternehmen dazu zu bewegen, Partner zu werden. Ne? Also da kannst du jetzt nicht unbedingt mit tausender Kontaktzahlen im ersten Schritt kommen oder irgendwie mediale Reichweite. Die haben wir auch. Definitiv, aber es ist halt im Vergleich zum Fußball ein Riesenunterschied. Ne? Deswegen glaube ich, ist der Angang auch ein anderer und findet dann, glaube ich, viel mehr auf persönlicher Ebene statt, auch viel mehr auf dem, was der Sport regional leisten kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal viel stärker regionales Thema dadurch, was sich auch in der Partnerstruktur widerspiegelt. Natürlich hast du große Rechte, die auch überregional eine Rolle spielen, also bei uns ja im Wesentlichen auch das Namensrecht oder das Hauptsponsorrecht, aber wirklich im Wesentlichen Namensrecht. Das ist wiederum eine Besonderheit, die du im Fußball, wäre es ja undenkbar, glaube ich, sowas zu haben. Basketball ist das halt sehr gängig. Also als wir angefangen haben, waren wir einer der wenigen Vereine, die keinen Sponsor im Namen haben oder hatten. Und jetzt mittlerweile haben wir einen sehr tollen Partner mit Veolia gefunden, die das machen. Insofern, glaube ich, gibt es da auch einfach strukturelle Unterschiede, weswegen die Basketballvereine da anders aufgestellt sind. Du hast ja Bayern München genannt. Man muss einfach sehen, es gibt 16 Bundesliga-Clubs und es gibt Bayern München, ne, im Basketball. Also muss man wirklich so sagen. Und da will ich jetzt keinem zu nahe treten, weil auch Alba Berlin und Ulm und Ludwigsburg, das sind alles, Oldenburg, alles große Top-Vereine, zu denen wir aufschauen und wo wir in ein paar Jahren gerne sagen wollen würden, ja, jetzt sind wir auch so in dieser Größenordnung unterwegs. Aber Bayern München ist durch diese Marke, durch den Fußball, ist es eine weltweit bekannte Marke und das strahlt natürlich auch auf den Basketball ab. Und das tut der Bundesliga sehr, sehr gut. Ich kann das ganz klar auch für uns benennen. Wir gehen jetzt Ende März in die Barclays Arena und spielen gegen Bayern München. Und das ist für uns der Verein, wo es ja am meisten Sinn macht, weil Bayern München zieht einfach als Marke und dass die dann da auch vielleicht einen anderen Weg gehen als die anderen Bundesliga-Club. Das ist nicht nur in dem Bereich der Fall. Insofern, ja, ist die Basketball-Bundesliga da schon so unterwegs, wie sie unterwegs ist. Und das macht, glaube ich, absolut Sinn.
Du hast den Fußball angesprochen. Und ja, die Tendenz ging in den letzten Jahren doch verstärkt dahin, dass prominente Clubs sich mit dem Thema Eigenvermarktung beschäftigt haben und den Vollzug auch vermeldet haben. Michael, als wir damals über den VfL gesprochen haben und ich dann da hingehen durfte, haben wir auch den Schritt gemacht, als einer der ersten, glaube ich. Dann zogen Vereine nach wie Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, St. Pauli, jetzt Nürnberg. Immer mehr Clubs haben sich mit dem Thema Eigenvermarktung beschäftigt. In die Reihe seid ihr denn ja auch, habt euch dann auch eingegliedert. Und jetzt dieses Jahr ist denn noch was passiert? Ist das die Rolle rückwärts oder was ist da passiert? Wir haben also eine Sondersituation beim VfB Stuttgart, die in der letzten Saison sich dann für die Vermarktung mit dem Vermarkter entschieden haben, also wieder auf die Agenturvermarktung, auf die Fremdvermarktung gegangen sind. Und wir haben mit Schalke 04 ein prominentes Beispiel bei dir in der Nachbarschaft oder fast Nachbarschaft, die dann sich ebenfalls wieder für eine Vermarkterlösung entschieden haben. Wie ist der Status quo im Fußball, Michael?
Nein, ich glaube nicht, dass man Rolle rückwärts sagen kann. Ich glaube, dass es, wenn man es sehr nüchtern betrachtet, eine ganz... Ja, es war eine erwartbare Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Denn man muss ja überlegen, wie hat sich dieses Agenturbusiness überhaupt entwickelt? Und dieses Agenturbusiness hat sich nach meinem Dafürhalten aus der Perspektive jetzt mal von außen einnehmend entwickelt. A, es war einfach ein Kompetenzdefizit auf rechter Halterseite vorhanden. Und dieses Kompetenzdefizit auf rechter Halterseite haben die Agenturen eben gefüllt. Also im Prinzip durch das Aufstellen von Banden bei Europapokalspielen ist das Ganze ja entstanden. Und das ist auch gut und das ist richtig. Das heißt, durch Agenturen hat dieses Business auch eine Professionalisierung erfahren. Das ist diese Kompetenzebene. Und das Zweite ist da natürlich auch immer eine Finanzierungsebene gewesen. Also warum sind Agenturen bei Vereinen reingekommen? Kompetenzen einerseits, Finanzierungswünsche andererseits, aus wirtschaftlich vielleicht schwierigen Situationen. Und das hat sich dann über die Jahre natürlich auch wieder zurückentwickelt, weil eben mehr Kompetenzen aufgebaut werden konnten, weil immer mehr Menschen eben entsprechende Kompetenz hatten, dass überhaupt Eigenvermarktung funktioniert. Und deswegen war es, glaube ich, ganz normal, dass mehr und mehr gesagt haben, wir verlängern eben die Mandate mit den Agenturen nicht. Und wenn man sich die Beispiele anschaut, die du jetzt genannt hast oder auch darüber hinaus, ja, dann sieht man auch das eigentlich, wie ich finde, ganz gut. Zum einen, ich glaube, das ist kein großes Branchengeheimnis, aber ich glaube nicht, dass Schalke jetzt gesagt hat, wir machen das mit Sport 5, weil wir da ganz viele strategische Überlegungen haben, sondern möglicherweise, so kann man vielleicht kommen, hat es da mit der Kompetenz von Sport 5 zu tun, vielleicht aber auch mit der wirtschaftlichen Situation von Schalke 04. So, also von daher so der klassische Einfallwinkel für Agenturen in die Fremdvermarktung wieder. Und das andere ist, auch das gehört eben zur Wahrheit, dass eben auch bei bestimmten Entwicklungsschritten von Rechtehaltern Agenturen helfen können. Auch entweder durch finanzielle Mittel, die initiativ zur Verfügung gestellt werden, oder eben auch durch Risikoübernahmen. Und ich glaube, das ist bei Stuttgart der Fall, die den nächsten Entwicklungsschritt machen wollten, die sicherlich auch über internationale Vermarktung nachdenken wollen und da eben auf das Netzwerk von Sport 5 in diesem Fall zurückgreifen wollen und können. Ich glaube, deswegen muss man sagen, die Branche hat sich entwickelt. Genauso haben aber auch Agenturen wie jetzt Sport 5 und Infront und andere auch ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt, sind nicht mehr die klassischen einfach nur rechte Vermarkter, wie es früher der Fall war, sondern müssen natürlich auch andere Kompetenzen aufbauen. Das haben sie getan. Also von daher sehen wir immer wieder eine Entwicklung. Ich glaube, wir müssen immer gucken, was sind die individuellen Gründe, warum man sich trennt oder eben, warum man dann doch zusammengeht. Finde ich jetzt nicht überraschend, ehrlich
gesagt. Danke für die Einschätzung, finde ich gut. Ich habe die letzte Frage an euch beide nochmal. Wenn ihr jetzt eine Empfehlung habt für Vereine, Clubs, Organisationen im Sport, die sich mit ähnlicher Fragestellung beschäftigen, Eigen- oder Fremdvermarktung. Was ist so der ultimative Tipp? Was ist so der eine Hinweis, den ihr noch mitgeben wollt oder vielleicht motivatorische Appell, wenn es darum geht, andere davon zu überzeugen oder in die richtige Richtung zu bringen? Was würdet ihr denn mitgeben bei dieser Fragestellung? Jan, der Michael hat gesagt, er lässt dir den Vortritt.
Das ist natürlich schwierig,
Zeit jetzt zu überlegen.
Mit anderthalb Jahren Erfahrung jetzt da die großen Reden zu schwingen. Also ich glaube, das schon muss jeder Verein für sich individuell natürlich bewerten, was in der aktuellen Lage richtig ist. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, man muss davor keine Angst haben. Ne? Also ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn da die Motivation vorhanden ist, ne? Ist das auf jeden Fall die Grundlage, sowas auch erfolgreich umzusetzen. Das wäre so das Einzige. Wenn man die Motivation nicht hat, ne, dann ist was anderes. Aber es sollte nicht irgendwie die Sorge oder die Angst sein, dass man das nicht hinbekommt, sondern eher, wie steht man selber zu dem Thema? Traut man sich das zu? Hat man Lust darauf? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sonst ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, mit einem externen Vermarkter zusammenzuarbeiten. Also da haben wir auch viele gute Gründe dafür jetzt gehört und das ist aus meiner Sicht so der Rat, den ich jetzt geben könnte.
Vielen Dank.
Ja, also geht in die gleiche Richtung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man bei sich selbst anfängt. Also das heißt, dass jeder Rechtehalter tatsächlich für sich selbst auch wissen muss, was ist sein Strategiepfad, den er gehen will in den nächsten Jahren. Was sind das für Aufgaben, die man zu bewältigen hat? Wo will man die Schwerpunkte setzen? Und auf der Basis kann man dann für oder gegen die Eigenvermarktung argumentieren. In manchen Fällen macht es vielleicht sogar Sinn zu sagen, nein, ich mache bewusst die Fremdvermarktung, weil ich mich auf ganz andere Themen fokussieren muss oder will und bin froh, dass ich Experten habe, die mir das ein oder andere abnehmen. Vielleicht geht es eben, wie eben skizziert, um besonderen Finanzierungsbedarf und ich nutze eben vielleicht die Vermarktungsrechte, um den zu bewerkstelligen. Also von daher, ich glaube, es fängt bei dem Rechtehalter in der jeweiligen Situation, aber eben auch mit der Strategieplanung für die nächsten Jahre an und hört dann eben bei der genauen Entscheidung ab, wie gehe ich damit um. Aber ich unterstreiche auch das, was Jan gesagt hat. Wenn man sich entscheidet, die Eigenvermarktung zu realisieren, dann muss man auch gestalten wollen. Dann gilt es auch da natürlich zu schauen, habe ich eigentlich auch die Kompetenzen, die Managementstrukturen, dieses Projekt, denn das ist es dann auch, entsprechend auch umzusetzen, also sprich den Wandel von der Fremd- in die Eigenvermarktung umzusetzen. Kann ich diese Strukturen aufbauen mit bestehendem Personal oder komme ich eben tatsächlich an Experten, die dann dabei helfen können, das intern aufzubauen? Ich muss es gestalten wollen. Wenn ich das nicht will, dann bin ich komplett bei Jan, dann macht es keinen Sinn. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, und das dann in die Hand von Experten zu gehen, die dann möglicherweise von außerhalb des eigenen Clubs kommen.
Sehr, sehr, sehr schön, vielen Dank. Und ganz zur Not, wir würden eure Kontaktdaten halt auch hier in den Shownotes einmal angeben. Wenn dann noch die eine oder andere Frage für den einen oder anderen Rechtehalter offen geblieben ist, dann hat er vielleicht auf die Art und Weise die Möglichkeit, sich mit euch dazu nochmal auszutauschen. Und natürlich gibt es auch externe Beratungsagenturen, die gut darin sind, den einen oder anderen auf den richtigen Weg zu helfen. Also vielleicht ist das auch ein Appell an die Entscheidungsträger. Mensch, ihr Lieben, das ist jetzt, wir sind weit drüber, über das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Das muss daran liegen, dass ihr wirklich sehr, sehr gesprächig wart und dieses Thema eigentlich auch fasziniert. Ich danke euch ganz herzlich für diesen denn doch kurzweiligen Einblick in diese Entscheidungsfindung, in die Herausforderungen, die damit einhergehen und die Besonderheiten, die in den jeweiligen Clubs liegen und Sportarten. Ganz herzlichen Dank geht und beste Grüße gehen hier dann nach Osnabrück und zum Jan nach Hamburg in den Nachbarstadtteil. Ich bin ganz begeistert von unserem Austausch. Schlusswort an dieser Stelle sei euch gegönnt. Das heißt, für euch beide jetzt noch einmal das Mikrofon auf und letztes Schlusswort an dieser Stelle. Wir sehen uns dann wieder und hören uns wieder nächste Woche, wenn wir dann ein kleines Zukunftsbildexperiment machen und uns dann einmal anschauen, wo darf es denn hingehen? Wo darf denn die Reise von euren beiden Vereinen in 2025 hingehen? Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns da dann auch nochmal hören. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal beste Grüße, wie gesagt, und einmal das Schlusswort. Ich mache es umgekehrt zu der Vorstellungsrunde. Also Jan, vielleicht fängst du an. Und das Mikro gehört dir.
Das war ja vorher nicht so abgesprochen. Also Schlusswort. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Also für mich war es auf jeden Fall nochmal spannend, da noch nähere Einblicke zu bekommen, wie es im Fußball läuft. Das ist ja für uns als Basketballverein auch immer sehr spannend zu sehen, weil so erleben wir es halt auch immer, dass der Fußball einfach einen riesen, riesen Stellenwert hier in Deutschland hat. Und ich glaube, das ist auch in Deutschland sehr speziell, dass eine Sportart so stark die Sportlandschaft dominiert. Das ist jetzt aber nicht etwas, worüber wir uns beschweren würden. Ah, ist ja ungerecht oder sowas. Ganz im Gegenteil. Erstmal freuen wir uns, dass überhaupt Sport so einen hohen Stellenwert hat. Und wir als Basketballvereine versuchen da auch weiter uns zu entwickeln, weiter zu professionalisieren und da vielleicht auch ein Stück weit mehr Menschen anzusprechen. Für uns natürlich ganz speziell hier mit Hamburg, einer sehr, sehr großen Stadt, wo es viel Potenzial gibt, wo es viele Menschen gibt, die diese Sportart auch lieben. Und dafür kann ich nur noch mal appellieren, ne, auch mal raus aus dem Stadion, rein in die Halle. Ne, ist auch spannend, auch gerade internationale Wettbewerb bei uns, das ist schon ein sehr spannender Sport, der da geboten wird. Und hoffen aber auch weiterhin, dass Firmen, Unternehmen auch insgesamt auch die Rolle des Sports und Stellenwert des Sports auch nochmal stärker begreifen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und das ist ja auch, glaube ich, hier, Stefan, auch dein Anliegen, aber glaube ich auch für uns alle, auch immer wieder aufzuzeigen, welche Rolle der Sport auch in der Gesellschaft hat. Ne? Klar ist der Profisport immer sehr stark im Fokus und medial wird das sehr stark betrachtet, aber letztendlich, und das ist auch so ein bisschen die Mission, mit der wir damals angetreten sind, Profisport ist auch immer nur ein Mittel zum Zweck, nämlich auch Kinder und Jugendliche dazu motivieren, selber Sport zu treiben. Wir haben es immer so schön früher den Boris Becker-Effekt genannt. Ne? Wenn Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, auf einmal steigen die Zahlen in den Tennisclubs bei den Kindern und Jugendlichen. Und wir haben das jetzt mit der Weltmeisterschaft im Basketball ähnlich erlebt. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei Boris Becker damals, aber auch, dass dadurch die Nachfrage steigt. Und das zeigt einfach, Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder. Und da sind, glauben wir hier im Verein, Sportler schon somit die besten Vorbilder, denen man die Kids heutzutage auch präsentieren kann. Mit dem, was die tun, mit dieser positiven Ausstrahlung. Das gilt sowohl für den männlichen als auch für den weiblichen Bereich. Und das ist auch ein Thema, an dem wir weiterarbeiten. Insofern ist das auch eine Hauptaufgabe aus meiner Sicht, dafür auch immer zu werben, den Unternehmen diese Rolle des Sports auch immer wieder deutlich zu machen, dass es eben mehr ist als, wie es vielleicht so klischeehaft immer ist, hochbezahlte Sportlerinnen und Sportler, die einen Ball werfen oder kicken, sondern das hat viel mit Vorbildern zu tun, das hat viel mit Motivation zu tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da müssen wir weiter daran arbeiten, gerade in der Zeit, wo wir auch nicht nur mit anderen Sportarten konkurrieren, sondern auch mit der PlayStation oder mit Netflix oder solchen Dingen. Kommt in die Hallen, seht euch Live-Sport an, aber geht auch selber los in die Halle und bewegt euch. Das ist so vielleicht jetzt ein bisschen weiter gesponnen, so das Thema uns ganz, ganz wichtig und daran arbeiten wir auch jeden Tag und dafür ist der Profi-Verein auch eine Grundlage, dass wir das auf dem Niveau machen können, wie wir es hier machen.
Cool, vielen Dank. Michael.
Ja, ich sage danke an euch beide für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Es hilft dann ja auch immer noch mal, Dinge zu reflektieren, Impulse zu bekommen. Deswegen auch da, ich habe die Towers damals in der Gründung so ein bisschen beobachtet, habe das immer mal im Blick gehabt. Es ist immer wieder sehr schön zu sehen, was ihr da macht, wie ihr da macht. Genauso glaube ich eben auch, wir sind vielleicht zwei Sportarten und ja, der Fußball ist dominant, alleine aufgrund der Aufmerksamkeitsstärke. Bei uns ist vielleicht die ein oder andere Null mehr an den Zahlen. Ich glaube, aber in der Sache, und das hat das heute auch wieder gezeigt, machen wir das Gleiche. Und ob ich jetzt für einen Fußballverein oder für einen Basketballverein aktiv bin, die Aufgabenstellungen sind gleich. Leider manchmal, wie gesagt, im Fußball mit etwas mehr Ressourcen, vielleicht aber auch nur mit größeren Zahlen unterwegs. Aber die Aufgabenstellungen sind gleich. Und das bedeutet dann auch, ich glaube, dass wir eben immer auch voneinander lernen können und lernen sollten. Deswegen auch da danke von mir an dich, Jan. Ich glaube, auch da dürfen wir als Fußballer nie so vermessen sein und sagen, wir können und wir wissen alles, sondern hilft es eben auch, sportartenübergreifend den Austausch zu machen und voneinander zu lernen, sich inspirieren zu lassen von denen, was andere machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen das damit auch verbunden, der Appell für Sport in Gänze und für die Kraft des Sports, auch für die gesellschaftliche Kraft des Sports, mal jenseits von allen Business-Fragen, das kann man auch nur unterstreichen. Ich glaube, da sitzen wir auch sehr, sehr stark im gleichen Boot. Egal, ob es jetzt Fußball, Eishockey, Basketball oder Individualsportarten sind. Ich glaube, da haben wir eine Verantwortung für die Gesellschaft, für die gesellschaftliche Entwicklung. Da sind wir nicht mal Wettbewerber, sondern sind alle regional vielleicht aktiv mit einer regionalen Verantwortung. Der wollen wir als VfL Osnabrück in Osnabrück und umzu gerecht werden, genau wie die Towers es in Hamburg machen oder wie es dann auch, weil wir drüber sprachen, Bayern, München, in München der Fall ist. Ich glaube, da müssen wir zusammenwirken, da können wir zusammenwirken. Deswegen ist der Austausch ganz wichtig, den wir da eben pflegen. Deswegen herzlichen Dank. Ich freue mich, demnächst euch beide dann an der Bremer Brücke zu sehen. Vielleicht nicht gegen St. Pauli, sondern dann, sage ich mal, gerne gegen Hertha oder gegen jemand anderes. Wir schauen mal. Ich komme aber auch gerne zum Basketball gucken nach Hamburg mit einem Zug über den Kiez dann anschließend. Wenn vielleicht ein Doppelaufstieg der Hamburger Fußballmannschaften in die Bundesliga passiert, komme ich auch gerne vorbei.
Sehr gerne.
Ja, guck mal, das war deutlich mehr als ein Schlusswort, ihr zwei. Aber großartig. Vielen Dank. Ich füge dem nichts mehr hinzu, außer macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war auch schon der zweite Teil mit dem Interview mit Michael und Jan, das wir zweigeteilt haben. Ich hoffe, dass diese Folge genau das gehalten hat, was denn der erste Teil auch schon versprochen hat. Ich freue mich mega, dass ihr dabei wart und dazugehört habt. Die Erkenntnisse der beiden, was die Vermarktung und die Zusammenarbeit mit Vermarktern angeht, hat mich zumindest sehr gefreut. Denn das zeigt doch, dass wir hier gemeinsam den Sport nach vorne bringen wollen, allesamt. Alle Beteiligten im Sport und den Sport erfolgreich machen wollen. Und das ist ja auch Teil unseres Mottos. Und auch da wollen wir sehr, sehr gerne weiter unterstützen. Wenn ihr unterstützen wollt, dass ganz viele Menschen aus dem Sportbusiness diese Folge hören und sich dann mit diesen Informationen dann auch in die verschiedensten Vermarktungsmodelle einarbeiten wollen, dann teilt, liked, kommentiert diese Folge gerne in euren Netzwerken, sodass ganz viele, wie gesagt, daran teilhaben können. Für heute war es das. Das war die Doppelaufnahme. Michael und mit Jan. Für heute war es das an dieser Stelle. Ihr hört nächste Woche dann den dritten Teil sozusagen. Das ist unser Zukunftsbild-Experiment mit beiden. Und da schauen wir dann einmal rein, was hat sie eigentlich in einem Jahr getan. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.